Der Hansa Invest Podcast. Hansa Invest. Clever investieren in Fonds. Der Hansa Invest Podcast.
Börsenradio Network AG. Firmenprofil.
Mein Name ist Manuel Jahn. Ich bin Geschäftsführer der Habona Invest Consulting und leite das Habona Research Center. Ich bin seit 25 Jahren mit der Immobilienwirtschaft und der Finanzwirtschaft eng verbunden und berate die Akteure bei allen ihren Anlage- und Kreditentscheidungen.
Habona ist ja mittlerweile ein, nennen wir es, Urgestein des Immobilieninvestments. Sie haben sich spezialisiert auf Nahversorgungsimmobilien. Sie nennen es auch Nahversorgung 2.0. Also zum Beispiel den Supermarkt um die Ecke, auch Kindertagesstätten. Habona hat aber auch mehr Basic Needs und einen neuen geschlossenen Publikumsfonds. Nummer 8, wenn ich das richtig gezählt habe. Machen wir zuerst ein Update. Starten wir mit der Lage von Immobilien und von Nahversorgungsimmobilien. Was haben Sie denn 2023 bisher alles schon dazu gekauft?
2023 war für uns ein vergleichsweise gutes Jahr, wenngleich die Rahmenbedingungen in der Immobilienwirtschaft ja denkbar ungünstig geworden sind. Denken wir mal an das Thema Zinserhöhung. Wir hatten dafür das Thema massive Kaufpreiserhöhung. Inflationäres Umfeld, könnte man meinen, kann man aktuell gar nicht mehr zugreifen. Tatsächlich sind wir noch ausgestattet mit Kapital aus dem vorigen Jahr, was wir nach einem Plan aus dem vorigen Jahr noch fertig investieren und haben in diesem Jahr tatsächlich noch 4 Immobilien erworben für ein institutionelles Mandat.
Immobilien als Assetklasse, die sind ja unter hohem Wettbewerbsdruck. Machen wir einen Vergleich. Wie ist denn die Situation gegenüber Sichteinlagen oder Aktien?
Ja, das ist im Moment natürlich die Diskussion auf Anlegerseite, ob die Renditen, die mit Immobilien aktuell erwirtschaftet werden können, konkurrenzfähig sind gegenüber den mittlerweile ja sehr hohen Verzinsungen, die man für Sichteinlagen, ich spreche jetzt gerade über Tagesgelder und Festgelder natürlich, ob man da wettbewerbsfähig sein kann. Der Anleger überlegt sich, wo er seine 10.000 Euro in diesem Jahr investiert und soll er sie für 2,5% in einen offenen Publikumsfonds, Immobilienfonds investieren oder lieber für 4,5% bei seiner Sparkasse halbes Jahr festgelegt. Und das ist die Frage, die tatsächlich hier und da nicht nur gestellt wird, sondern die auch umgesetzt wird. Und dann muss man wieder tief in die Argumentationskiste greifen, wofür Immobilieninvestments eigentlich nützlich sind.
Na, dann greifen Sie doch mal tief rein, weil es kommt ja auch noch so im Hinterkopf, so, Sie haben es vorhin erwähnt, Zinserhöhungen durch die rasant gestiegenen Zinsen. Ja, und die Umweltauflagen, zum Beispiel mehr Dämmung, andere Heizungen, ja, ist 2023 der Immobilienmarkt ja fast zum Erliegen gekommen. Eine ganze Reihe von Bauträgern sind ja auch pleite. Das ist ja das, was ja der Anleger dann auch in den Medien sieht. Die Chancen, Risiken im Immobilienmarkt, wie sieht's denn aus?
Ja, tatsächlich sprechen Sie die Kostenseite an. Inflation hat eben zu höheren Kosten in der Immobilienwirtschaft, in der Erstellung vor allen Dingen von Immobilien geführt. Inflation führt auch zu höheren Betriebskosten. Die Regulatorik führt zu höheren Anforderungen, alles kostet Geld und es hat sich herausgestellt, dass parallel dazu viele Immobilien nicht mehr in der Lage sind, diese Erträge zu erwirtschaften, die die Investoren letztendlich brauchen oder die Bauherren brauchen oder die Projektentwickler brauchen. Und deshalb ist die Immobilienwirtschaft auch zu Recht unter Druck, weil vieles in den letzten 10 bis 15 Jahren einfach auch errichtet wurde, vermietet wurde, wofür aber dann in der Realwirtschaft vielleicht gar nicht so auf der Weise der Nutzen da war. Deswegen trennt sich jetzt gerade die Spreu vom Weizen, welche Immobiliennutzungsklassen weiterhin der Gesellschaft, dem Nutzer einen Mehrwert bringen und welche eben nicht. Genau an der Stelle stehen wir jetzt und das macht auch die Pleiten, machen das sehr deutlich gerade.
Ja, gehen wir es doch mal durch. Ich meine, Unterschied zwischen Büro, Wohnen, Einzelhandel bzw. Nahversorgung. Sie kümmern sich ja Nahversorgung 2.0. Das ist ja eine ganz andere Art von Immobilie als das, was man jetzt zum Wohnen bei den großen, nennen wir das mal keine börsennotierten Firmen, da gibt es ja etliche an der Börse, die mussten alle Abschreibungen hinnehmen.
Ja, es ist natürlich vielschichtig. Beim Wohnungsbau kann man sagen, natürlich werden Wohnungen gebraucht. Wir haben Wohnungsmangel. Allein wir haben den Mangel bei bezahlbaren Wohnungen. Da, wo es die Probleme gibt, ist dort, wo Wohnungen zu teuer angeboten werden, dafür gibt es keine Nachfrage. Deswegen ist Wohnungssektor insgesamt natürlich auch nicht gesund. Die günstigen Wohnungen sind wiederum schwer finanzierbar, weil die Kosten möglicherweise höher liegen als die Mieten, die ich erzielen kann. Das heißt, der Wohnungsmarkt steckt tatsächlich in einer sehr starken Krise. Aufgrund dieser schwierigen Ausgangslage wird auch quasi kein neues Bauvorhaben mehr angeschoben. Also kann man schon mal beim Wohnungsbau Haken machen. Funktioniert aktuell nicht. Sie hatten Büro angesprochen. Ich glaube, das kann man jeden Tag in der Zeitung lesen, dass die Menschen nicht mehr in ihre Büros zurückkehren, nicht mehr in der Weise, wie es vor Corona war. 30% sind nach wie vor nicht wieder regelmäßig am Büroarbeitsplatz. Das heißt, die Büros stehen überwiegend leer, sind zwar noch vermietet, aber werden wahrscheinlich nicht länger noch angemietet über die über den laufenden Mietvertrag hinaus und vielleicht auch wird es neue Wünsche an das Arbeiten geben. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen an dieselben Arbeitsplätze zurückkehren in einigen Jahren, wie wir das vielleicht zuvor gesehen haben, ist relativ gering. Es werden neue Büros gebraucht, es wird weniger Fläche gebraucht, keine guten Rahmenbedingungen für neue Bürogebäude, insbesondere wenn man heute nicht weiß, wie sie morgen aussehen soll.
Das ist ein gutes Stichwort, weil ich habe mich mit vielen Projekten und Managern auch unterhalten und die sagen, eigentlich musst du die alten Dinge abreißen, die Bürogebäude, weil du hast so viele neue Standards, dass es fast günstiger ist, neu zu bauen, als die alten umzusanieren.
Ja, genau. Umbau kostet dummerweise ähnlich viel Geld wie Abriss-Neubau. Jetzt hinzu kommt, dass in Richtung ESG-Regulatorik Abriss wahrscheinlich auch immer schwieriger werden wird, dafür auch Genehmigung zu bekommen. Das sind auch keine ganz rosigen Aussichten. Wir werden uns also mit den Beständen beschäftigen müssen. Und das sind hochanspruchsvolle Themen, die dann auch noch Rendite abwerfen müssten. Und das steht alles völlig in den Sternen. Der Büromarkt ist meines Erachtens auch zum Erliegen gekommen. Da wird jetzt abgewartet. Das heißt, das Sprichwort survive till 25. Ich bin da deutlich skeptischer. Einfach nur abwarten bis 2025 wird nicht funktionieren, sondern wir müssen letztendlich absehen können, was denn ab 2025 gebraucht wird von der Nutzerseite her. Und das ist eben in diesen Assetklassen, insbesondere im Bereich Büro, sehr schwierig abzusehen. Ganz anders stellt sich im Bereich der Grundversorgung, der Nahrungsmittelverteilung, Distribution dar. Da gibt es eben die grundsätzliche Nachfrage. Ne? Da sieht es eben ganz anders aus.
Gerade die Lebensmittelläden würde ich ja als heimliche Gewinner der ganzen Inflation bezeichnen. Wenn irgendwas um 40% steigt, aber die Inflation liegt eigentlich nur bei 6, irgendwas oder 7 oder lass es 10 sein. Aber die schöne rote Tomate aus Spanien, die kostet mich dann plötzlich 5,20 €. Dann weiß ich doch genau, wo der Sieger der ganzen Inflation liegt, oder?
Also mit 40% Preissteigerung im Einzelfall ja, ist schon durchaus so. Sympathisch macht es natürlich den Lebensmitteleinzelhandel nicht. Wenn wir vielleicht mal konkret in die Zahlen einsteigen, dann wird man sehen, dass die Preissteigerungen im Lebensmittelbereich bei ca. 11-12% lagen in diesem Jahr und die Inflation sich wohl bei 7% einpendeln wird fürs Gesamtjahr. Ja, und diese Differenz ist dann eben genau der Kostendeckungsvorsprung, den die Lebensmittelhändler halt erwirtschaftet haben. Ne? Das kann nicht jede Branche. Wer kann schon seine Kosten so adäquat weitergeben, vielleicht sogar über das notwendige Maß hinaus, dass bringt einem keine Sympathiepunkte ein, aber es sichert natürlich unsere Mieterträge in den Immobilien, die wir entsprechend angekauft haben mit diesen Mietern. Und vor allem noch wichtiger, diese Immobilien sind wirklich inflationsfest. Das galt ja schon immer, ne? Immobilien sind inflationsfest, aber natürlich nur dann, wenn ich die Mieten auch steigern kann in Inflationszeiten. Und das können ganz viele Vermieter nicht in anderen Assetklassen. Das kann man im klassischen Einzelhandelsbereich nicht. Das traut man sich im Bürobereich aktuell nicht. Und eine Wohnungsmiete ist ja auch nur bedingt steigerbar. Das wissen wir ja auch alle und vielleicht auch zum Glück aus sozialen Gründen.
Die ist gesetzlich gedeckt. Ja, wie ist es bei Ihnen, bei den Mieten? Haben Sie Indexmietverträge?
Der Normalfall heißt 100% sind es Indexmieten. Indexmieten in diesem Falle meist zwischen 60-80% Anpassung. Das heißt, die Inflationssteigerung oder das inflationäre Umfeld wird zum überwiegenden Teil abgedeckt, nicht zu 100%, allerdings überfordert es dadurch auch nicht den Mieter. Das heißt, der Mieter zahlt zwar dann regelmäßig entsprechend mit den Inflationsschritten auch höhere Mieten, aber er wird nicht überfordert. Das heißt, wir haben weiterhin einen stabilen Mietcashflow, der sich anpasst, dann aber auch meist vorzeitig erhöht wird, neu abgeschlossene Mietverträge. Also auch laufende Mietverträge werden nicht 15 Jahre oder 12 Jahre durchgehend nicht angefasst, sondern sie werden in der Regel nach 4-5 Jahren durch Modernisierungsmaßnahmen erneuert und dann wieder verlängert, sodass dann auch Mieten auch innerhalb der Mietvertragslaufzeit dann wieder angepasst werden können. Dadurch haben wir eigentlich eine sehr stabile Mietentwicklung entsprechend der volkswirtschaftlichen Entwicklung auch.
Ja, schlachte niemals eine goldene Gans. Das heißt, Sie haben so eine kleine goldene Gans?
Kann man sagen, ja. War uns vielleicht damals, wann sind wir gegründet worden? 2009 sind wir im Markt, 2012 hatten wir den ersten Fonds aufgelegt. Und da war die goldene Gans noch ein hässliches Entlein. Ne? Das waren ja die Lebensmittelmärkte, die mehr oder weniger in so Flachmännern, Keksdosen, sagen manche, auf der grünen Wiese errichtet wurden und wo halt Lebensmittel von der Palette wegverkauft worden sind. Mittlerweile ist die goldene Gans auch architektonisch und auch von der vielleicht städtebaulichen Bedeutung her wirklich beliebt geworden. Es ist quasi das letzte lebendige Stück Stadt, was wir noch in den Stadtteilen haben, während vieles ja an Publikumsnutzung entweder abgewandert ist oder gar nicht mehr existiert, ist der Lebensmitteleinzelhandel zum Mittelpunkt der Stadtteile geworden. Begehrt bei Stadtplanern, weil sich dort regelmäßig Leute treffen, nicht nur einmal die Woche, sondern meist jeden Tag und regelmäßig eben dort zum Einkaufen gehen. Und insofern ist es eine Win-Win-Situation, sowohl für die Städte, für die Menschen, die auf kurzem Wege einkaufen können, in der Regel innerhalb von 5 Minuten einen Laden erreichen können, wo sie Lebensmittel einkaufen können. Und ja, der Anleger und damit wir als Asset Manager erfreuen uns über eine stabile Asset-Klasse. Perfekt.
Die höheren Mieten, ist das mehr Gewinn für Sie oder brauchen Sie das auch für mehr Zins und Tilgung?
Ja, bei Neuengagements auf jeden Fall. Zinsniveau ist bei uns vielleicht von 1,5 innerhalb von 3 Jahren auf jetzt 4,5 gestiegen. Hängt ein bisschen vom Engagement ab, hängt vom FK-Anteil ab, vom Fremdkapitalanteil ab. Dafür brauchen wir natürlich auch eine höhere Kapitaldienstfähigkeit der Nutzung. Insofern ist es da auch elementar, dass Mieten noch angepasst werden können. Nochmal, das ist in vielen anderen Assetklassen, Immobilien-Assetklassen nicht möglich. Da können die Mieten eben nicht mehr die höheren Finanzierungskosten tragen. Das ist tatsächlich das Dilemma. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir natürlich nicht mehr die Preise haben wie 2021. Die Habona selbst hat zu Rekordpreisen verkaufen können noch 2021 und hat jetzt natürlich gesehen, wie auch die Preise leicht nachgeben, weil auch einige Investoren einfach ausgefallen sind, quasi als Nachfrage ausgefallen sind und eben auch die Preise insofern nicht mehr treiben können, was sie bis dahin noch getan hatten, insbesondere die deutschen institutionellen Investoren. Und wenn diese große Nachfragegruppe nicht mehr da ist, dann geben die Preise automatisch etwas nach. Mhm. Und das bedeutet, auch wir können jetzt in 2023 FF zunehmend günstiger einkaufen und dann dort entsprechend auch wieder einsparen.
Wenn ich in der Lebensmittelsprache bleibe, läuft's wie geschnitten Brot?
Man mag das in so einer Phase wie jetzt kaum laut sagen, aber im Grunde ist es so. Vielleicht ist jetzt sogar der Zeitpunkt gekommen, wieder einzusteigen. Die Preise im Lebensmittelimmobiliensektor werden niemals ins Bodenlose fallen, wie das vielleicht hier und da in anderen Assetklassen der Fall ist. Insbesondere im Bürobereich. Bei Innenstadtimmobilien haben wir Preisabschläge schon von bis zu 30%. Das wird im Lebensmittelbereich nicht so sein, weil die Immobilie ja weiterhin von einem sehr starken Nutzer belegt wird und nachgefragt wird. Aber sicherlich gibt es hier und da Abschläge, die man jetzt nutzen kann. Und deswegen sagen wir als Habona, wenn wir in den letzten 2 Jahren vielleicht keine neuen Fonds aufgelegt haben, vielleicht auch nicht ganz so viel eingekauft haben an Immobilien, dass jetzt eigentlich vom Timing her der Zeitpunkt ist, sich wieder mit dem Neuankauf, mit einem neuen Produkt zu beschäftigen. Insofern kann man sagen, läuft wie geschnitten Brot, weil jetzt die Zeit auch wieder ganz neue Ideen zu entwickeln und einen Markt zu bringen.
Okay, sprechen wir über die neuen Ideen. Sie haben einen neuen Publikumsfonds, die Nummer 8, Habona. Worauf ist der Fokus? Ich meine, gegessen und wird ja immer, oder?
Ja, was für ein Zufall, dass wir genau nach dem Vorhergesagten jetzt mit einem neuen Fonds rauskommen. Ja, also wir planen seit 2 Jahren die Fortsetzung unserer sogenannten Kurzläuferserie. Das sind kurzlaufende, sprich weniger als 10 Jahre laufende Lebensmittelimmobilienfonds. Wir nennen das ja Nahversorgungsimmobilien. Deswegen wird er einfach fortnummeriert, weil wir schon bereits 7 geschlossene Immobilienfonds aufgelegt haben in unserer Geschichte, davon 6 Kurzläufer und jetzt der 8. wird wieder ein Kurzläufer. In den vergangenen Hochpreisjahren konnte man gar keine Kurzläufer auflegen, weil in der kurzen Zeit der Fonds einfach seine Kosten nicht verdienen konnte. Jetzt ist der Preiseinstieg im Immobilienmarkt so günstig, dass man auch wieder einen Kurzläufer anbieten kann, was unsere Anleger einfach immer viel besser finden als 10-jährige oder noch länger laufende Fonds, wo man einfach das Gefühl hat, schneller wieder an sein Kapital wieder zurückzuerhalten. Deswegen jetzt die Chance, ein bewährtes Immobilienprodukt, womit wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben, unsere Anleger sehr gute Ausschüttungen generieren konnten, dass wir das jetzt wieder anschieben. Wie gesagt, 2 Jahre schon in Planung, aber jetzt sind die Rahmenbedingungen da, um zu starten. In wenigen Wochen wollen wir schon beginnen, nicht bei der BaFin, und wir warten also jeden Tag mit der Freigabe des Vertriebes.
Okay, das heißt, Sie könnten heuer noch beginnen.
Heuer heißt auf Norddeutsch.
Also, sorry, das ist was in Süddeutschland verwendet wird und Österreich heißt dieses Jahr 2023.
Ah, okay. Also heuer, ja, wir rechnen mit einer Vertriebsfreigabe noch heuer.
Sie haben ein neues Konzept. Also, wir haben jetzt drüber gesprochen, kurze Laufzeit. Dann, was ich spannend fand, Steuerersparnis. Und das habe ich in Ihrer Präsentation gefunden. Das heißt, Sie führen die Steuern ab und der Anleger kann dann 100% Ausschüttung behalten, ist das so richtig?
Ja, das ist das neue Konzept. Das Bewährte ist, dass wir wieder in langfristig vermietete Lebensmittelimmobilien investieren, so wie wir das schon seit Unternehmensgründung tun. Das Neue ist, dass wir aufgrund der Rahmenbedingungen zwar wieder einen Kurzläufer hinbekommen, aber noch weitere Hebel betätigen müssen, um zu einer attraktiven und zwar wettbewerbsfähigen Ausschüttung zu gelangen. Und nicht nur Ausschüttung, auch Gesamtrückfluss. Und da ja das besagte Festgeldkonto aktuell mit 4-5% winkt, glaube ich, muss man mit einem geschlossenen Publikumsfonds diese Verzinsung schlagen können. Und die Immobilien werden auf Fondsebene über 6% Kapitalrückfluss leisten können in unserer Prognose. Und durch die spezifische Konzeption dieses Fonds werden die Anleger steuerfrei über 3% zurückerhalten. Wir kalkulieren 3,5% und das ist dann bereits voll besteuert auf Fondsebene. Das heißt, der Anleger bekommt eine Ausschüttung, die er so auch zu 100% zur Verfügung hat, nicht mehr versteuern muss. Die erscheint vielleicht noch in der Einkommensteuererklärung, aber sie ist bereits besteuert und damit kann man es ausgeben. Also echte Nettorendite, das entspricht ungefähr einer Verzinsung, wie wir sie zuletzt mit unseren Fonds im Jahre 2016 erzielt haben. Das heißt, wir sind jetzt mit so einem Immobilienprodukt in Bereichen, die wir schon lange, lange nicht mehr erzielen konnten, aufgrund der Kombination eines günstigeren Einkaufs wieder im Immobilienmarkt, aber eben auch einer intelligenten Steuerkonstruktion, die, ja, die kann ich vielleicht noch mit 2-3 Worten gleich erklären, wenn es die Hörer interessiert.
Ja, gerne.
Steuerkonstruktion heißt immer, man braucht einen Steuerberater. Wir haben ihn natürlich gehabt. Das ist alles mittlerweile doppelt und dreifach geprüft worden. Wir konnten es zuerst auch gar nicht glauben, dass man über eine intelligente Konstruktion grundsätzlich 1% Rendite erzielen kann, zusätzlich für den Anleger. Das heißt, 1% der Rendite von diesen 6,3% erzielen wir über die Steuerkonstruktion. Im Grunde genommen ist es die Nutzung einer Möglichkeit, die es erst seit 2-3 Jahren gibt, nämlich über das Fondsstandortgesetz Deutschlands. Das wurde reformiert, um den Fondsstandort Deutschland attraktiver gegenüber anderen Standorten, insbesondere Luxemburg, zu machen. Und erstmals kann man in Deutschland geschlossene Sondervermögen auflegen. Im Grunde genommen ist es so, dass der Publikumsfonds, wo die Anleger drin sind, in dieses geschlossene Sondervermögen investiert. Und das geschlossene Sondervermögen wird von der KVG, von unserer Kapitalverwaltungsgesellschaft, gehalten und dort auch besteuert mit Körperschaftssteuer und Kapitalertragssteuer. Bei der Kapitalertragssteuer gilt auch wie sonst bei Fonds, dass wir eine Teilfreistellung haben. Und wenn man das zusammenrechnet, dann sind die steuerlichen Erträge, die steuerlichen Belastungen deutlich geringer, als wenn auf der Publikumsseite, auf der Anlegerseite dann der persönliche Steuersatz plus Soli maßgeblich trägt.
Fonds Nummer 8, bitte kurz Zusammenfassung. Eigenkapital, Investment, Ziel, Laufzeit, Ausschüttung, wie oft? Und Start, haben wir schon gehört, 2023.
Genau. Wir planen zunächst mal mit 50 Millionen Kapital. Das sind ungefähr 90 Millionen Investment. Dafür können wir vielleicht 20 Immobilien kaufen. Wenn es so gut läuft, wie wir hoffen, dann würden wir noch Ende des Jahres noch vergrößern den Fonds. Das hängt ein bisschen von den äußeren Umständen ab. Da sind wir dann aber flexibel. Ausschüttung steuerfrei in Richtung 3,5%. Gesamtrückfluss 3,5% nach 6 Jahren. Nach 6 Jahren gehen wir in den Verkauf. Das heißt, nach Fondsschließung wahrscheinlich ein Jahr den Fonds offen haben, können wir im 7. Jahr zurückzahlen. Halbjährliche steuerfreie Ausschüttung, das wäre so im Wesentlichen.
Herr Jahn, danke.
Ich danke Ihnen.
Börsenradio Network AG. Firmenprofil.
Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.